Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht es bei uns um den neuen CDU-Chef Armin Laschet und was er tun muss, um den Osten von sich zu überzeugen. Um die neue Umweltstiftung in Mecklenburg-Vorpommern, die nicht mehr sein soll als Greenwashing für Nord Stream 2. Und um einen Hummer, der derzeit Hamburgs grüne Landeschefin Anna Gallina piesackt. In Deutschland wachsen über 80.000 Kinder in Pflegefamilien auf. Tendenz deutlich steigend. Experten aber kritisieren schon länger, dass die Perspektive dieser Kinder oft zu lange ungeklärt bleibt. Also ob das Kind für eine lange planbare Zeit bei den Pflegeeltern wohnen kann oder ob doch die Chance besteht, dass seine leiblichen Eltern es schaffen, ein gutes Zuhause zu geben. Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz soll hier Abhilfe schaffen. Doch gerade die Frage, wie sich die Rechte der Eltern und die der Kinder in ein gutes Gleichgewicht bringen lassen, sorgt für Diskussionen. In der kommenden Woche soll der Bundestag nun über die Gesetzesreform diskutieren. Thomas Schröder zeichnet noch einmal den holprigen Weg bis dahin auf und hat auch mit Betroffenen gesprochen.
Das war Julie, so wie er lebt und lebt hier mit genau. Gehörschutz auf. Er hatte auch einen Hammer. Und als
wir Familie Jensen, wie wir sie nennen, sitzt am Tisch und schaut sich die Bilder von Joey an. Der kleine Junge, auch er heißt eigentlich anders, wurde seiner leiblichen Mutter wegen Kindeswohlgefährdung weggenommen und direkt danach zu den Jensens gebracht. Er war damals wenige Wochen alt. 3 Jahre später aber entscheidet ein Gericht, dass Joey zu seinen leiblichen Eltern zurückkehrt. Die ältere Pflegeschwester und die Pflegemutter erinnern sich.
Kurz bevor er weggenommen wurde, da habe ich ihn halt ins Bett gebracht. Und immer, wenn ich aufstehen wollte, weil ich dachte, dass er eingeschlafen ist, ist er hochgeschreckt, hat meine Hand festgehalten und meinte, Lotte, du gehst nicht, oder?
Von heute auf morgen ist er raus und wir haben ihn nie wieder gesehen. Es ist, als wenn das Kind gestorben ist.
Joey ist kein Einzelfall. Zwar ist jedes Schicksal individuell, hat verschiedene Nuancen und Sichtweisen, aber Experten wie der Sozialwissenschaftler Klaus Wolf von der Universität Siegen sehen schon lange eine Schieflage bei der gesetzlichen Regelung zu Pflegekindern.
Gerade wenn Kinder Wurzeln geschlagen haben, dann ist die Herausnahme aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses in den Augen der Kinder häufig eine Art staatlicher Gewalt.
Kinder- und Elternrecht, so fordern es Fachleute seit langem, müssten neu austariert werden. Vor allem fordern sie, frühzeitig die mögliche Zukunft der Kinder zu klären und die Möglichkeit zu schaffen, dass sie dauerhaft in ihrer Pflegefamilie bleiben können, wenn sie dort sehr feste Bindungen entwickelt haben. Doch diese sogenannte Dauerverbleibensanordnung gesetzlich zu regeln, ist nicht ganz einfach, wie der Familienrechtler Ludwig Salgo von der Universität Frankfurt erklärt.
Die Herausforderung an Gesetzgebung liegt bereits im Grundgesetz. Wir haben hier ein Spannungsverhältnis, was der Gesetzgeber dann gestalten muss. Nämlich einerseits haben Eltern starke Rechte, gleichzeitig haben wir ein staatliches Wächteramt. Kinder haben einen grundrechtlichen Anspruch auf Schutz durch den Staat. Die Menschenwürde des Kindes, seine Persönlichkeitsrechte, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Schutz des Lebens sind natürlich unbedingt zu beachten.
Bereits 2017 ist das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz genau an diesem Punkt gescheitert. CDU und CSU monierten damals, dass die Elternrechte zu stark beschnitten würden und die Beteiligung von Verbänden und Interessensvertretungen unzureichend gewesen wären. Der familienpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Markus Weinberg.
Deswegen muss es die erste Aufgabe sein, die Erziehungsfähigkeit der leiblichen Eltern wieder zu stärken. Und zwar so zu stärken, dass dann auch möglicherweise die Kinder wieder zu ihren leiblichen Eltern zurückkommen.
Auch diesmal gab es an diesem Punkt einigen Wirbel. Der Jurist Ludwig Salgo.
Im vorparlamentarischen Gesetzgebungsverfahren fand sich völlig überraschend im Referentenentwurf ein Vorschlag, die Rückkehr von Pflegekindern in den elterlichen Haushalt selbst dann anordnen zu können, wenn dadurch die Kinder gefährdet werden könnten. Das heißt, der Staat sollte eine nicht unwahrscheinliche Kindeswohlgefährdung selbst herbeiführen dürfen, um danach mal zu probieren, ob dieser selbst herbeigeführten Gefährdung durch öffentliche Hilfen begegnet werden kann.
Möglichst frühzeitige Erziehungshilfen für die leiblichen Eltern seien sehr wichtig, sagt Markus Weinberg, gibt aber zu, dass die zwischenzeitliche Formulierung unklar und missverständlich gewesen sei. Hier habe man nachgebessert, was auch Familienministerin Franziska Giffey von der SPD auf Nachfrage des Deutschlandfunks bestätigt.
Es muss immer noch den theoretischen Fall geben, dass sich die leiblichen Eltern wieder stabilisieren. Wenn also die Eltern sich so stabilisieren, dass das Kind gefahrlos auch wieder selbst erzogen werden kann von ihnen, dann muss es immer noch die Möglichkeit geben, dass die Dauerverbleibensanordnung wieder aufgehoben werden kann. Das gebietet die Verfassung und die darin auch verankerten Elternrechte. Aber es ist ganz entscheidend, dass diese Dauerverbleibensanordnung nicht einfach so wieder aufgehoben werden kann, sondern es muss wirklich dann ganz sicher sein, dass das Kind weder Schaden nimmt durch den Rückgang zu den Eltern oder aber auch durch den Verlust der entstandenen Bindung zu den Pflegeeltern.
Neben der Dauerverbleibensanordnung enthält der Entwurf viele weitere wichtige Änderungen für Pflegekinder. So sollen Ombudsstellen eingerichtet werden, an die sie sich mit ihren Problemen und Beschwerden wenden können. Der Wille der Kinder soll bei Entscheidungen stärker berücksichtigt werden und sowohl leibliche als auch Pflegeeltern sollen sich früher beraten lassen können. Und schließlich sollen die Kosten, mit denen sich Pflegekinder an ihrer Unterbringung beteiligen müssen, deutlich verringert werden. Bisher, so erklärt Rainer Becker von der Deutschen Kinderhilfe, müssen Jugendliche in Pflegefamilien oder Heimen nämlich 75% ihrer Einkünfte aus Nebenjobs oder der Ausbildung abführen.
Gerade bei Jugendlichen mit Förderbedarf, das war sehr schwer, die dann zu motivieren, überhaupt eine Ausbildung zu machen, weil sie ja ohnehin das abgezogen bekommen. Und hier ist man jetzt auch aus meiner Einschätzung sehr realistische 25% heruntergegangen.
Eine Veränderung, die von allen Beteiligten begrüßt wird.
Meine Hochachtung vor der jetzigen Weiterentwicklung dieses Entwurfs. Dieses Mal gibt es aus meiner Sicht kaum hervorhebenswerte Kritik. Es ist überwiegend positiv und gelungen.
Ob das auch alle Abgeordneten so sehen, wird sich nächste Woche zeigen. Da soll der Gesetzentwurf im Bundestag diskutiert werden. Mitte März, sagen Beteiligte, könnte das Parlament dann zustimmen. Und Anfang Mai der Bundesrat sein Okay geben.
Thomas Schröder über einen Gesetzesentwurf, der das Leid von Pflegekindern besser in den Blick nehmen will. Einen geht es in dieser Woche nicht nur in den USA. Auch der neue CDU-Parteivorsitzende Armin Laschet steht gerade vor dieser großen Aufgabe. Einerseits muss er den konservativen Wirtschaftsflügel der CDU integrieren und dann ist da ja noch die Skepsis, die ihm aus so manchem Landesverband im Osten entgegenweht. Deren Favorit war der NRW-Ministerpräsident, der als liberal, mittig und pragmatisch gilt, ja nun definitiv nicht. Für eine erfolgreiche Bundestagswahl aber muss der Zuspruch aus dem Osten her. Außerdem stehen dort Landtagswahlen an. Und so stellt sich die Frage, wie Laschet nun für den Osten passend gemacht werden kann. Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Oppeland von der Universität in Jena. Herr Oppeland, was für ein Problem genau haben denn die CDU-Landesverbände im Osten mit Armin Laschet?
Tja, das ist nicht so einfach zu sagen. Dass man sich tatsächlich auch in CDU-Kreisen nicht besonders für ihn interessiert, ist schon daran erkennbar, dass bei den Veranstaltungen, die er gemacht hat, um sich bekannt zu machen und für seine Person zu werben, die ja nun unter den Bedingungen der Pandemie zwangsläufig Online-Veranstaltungen waren, kaum jemand gekommen ist. Und das ist wahrscheinlich nur dadurch zu erklären, dass er Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist. Und Nordrhein-Westfalen ist nun mal tief im Westen. Und insofern viel weiter weg vom Osten geht es eben nicht. Nun kann man sagen, Merz ist ja auch aus dem Sauerland und auch aus Nordrhein-Westfalen. Da kommt aber ein anderer Aspekt hinzu. Merz wird nicht so sehr hier geschätzt wegen seiner wirtschaftsfreundlichen Einstellung oder der Tatsache, dass er bei irgendwelchen internationalen Unternehmen im Aufsichtsrat sitzt, sondern wegen der Leitkultur. Merz gilt als ein Protagonist einer CDU-Politik, die in der Migrationspolitik eine andere Linie bevorzugt als eben Merkel und auch Laschet, der gerade was Flüchtlings- und Migrationspolitik angeht, völlig auf einer Linie mit Merkel liegt.
Also eine Art Angela Merkel mit Krawatte. Liberal und mittig, pragmatisch. Also einer, der den Eindruck erweckt, alles könnte im Grunde weitergehen wie bisher. Aber gerade viele Ost-CDU-Mitglieder haben sich ja auch einen Richtungswechsel gewünscht.
Das ist natürlich tatsächlich ein Phänomen. Die Beziehung gerade CDU-Wählerschichten zu Angela Merkel, die war ja keineswegs immer hier im Osten sozusagen das politische Idol. In den frühen Jahren wurde im Grunde Angela Merkel im Ostdeutschland als eine dem Westen angepasste Politikerin gesehen. Wenn Sie sich an die Anfangsjahre erinnern, noch 2005 etwa, als sie das erste Mal Kanzler wurde, da wurde gerade die Linke gegründet mit Oskar Lafontaine, also ein Mann, der nur wirklich aus dem Westen ist, und zwar viel weiter westlich geht's nicht, und der auch 1990 durchaus ein Kritiker der Einheitspolitik war, der wurde eher als Ossi betrachtet, denn Angela Merkel. Und das hat sich im Grunde durchgezogen, bis hin eben zur Flüchtlingspolitik, wo viele in Ostdeutschland eben sehr kritisch der Politik von Merkel gegenüberstehen. Und das überträgt sich auch auf Laschet. Nur, dass bei ihm eben sozusagen erschwerend hinzukommt, dass er auch noch nicht mal sozusagen den Stallgeruch hat, sondern eben aus Aachen stammt, tief im Westen.
Aber das scheint ja, wie Sie das ja auch gerade bei Herrn Merz gesagt haben, nicht jetzt so der wichtigste Punkt gewesen zu sein. Was müsste denn Laschet machen, um die CDU-Ostverbände überhaupt noch für sich zu gewinnen?
Tja, das ist die große Frage. Ich fürchte, ich kann die nicht so erschöpfend beantworten, dass jetzt nächste Woche ein Anruf aus dem Adenauerhaus kommt und mich als Berater engagiert. Ja. Laschet repräsentiert als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen die Interessen seines Bundeslandes erstmal. Bisher ist er ja noch nicht etabliert als CDU-Bundesvorsitzender, sondern als Ministerpräsident. Und als solcher wird er bislang auch wahrgenommen. Und gerade in Nordrhein-Westfalen gibt es natürlich auch strukturschwache Gegenden, wo die Einstellung verbreitet ist, jetzt haben wir eigentlich als Westdeutschland genug für den Osten gezahlt, jetzt sind auch wir mal wieder dran. Und diese Wahrnehmung in Ostdeutschland, die muss Laschet überwinden.
Aber da gibt es ja durchaus Parallelen zu Nordrhein-Westfalen in Brandenburg und Sachsen zum Beispiel. Stichwort eben Strukturwandel und Kohleausstieg. Da kennt Armin Laschet sich ja bestens aus und könnte auch eben ein starker Partner sein. Und gerade auch, was das Verständnis für die Menschen betrifft. Wie sehen Sie das?
Ja, völlig richtig. Das ist wahrscheinlich der Anknüpfungspunkt, wo er wird ansetzen müssen. Nur das Problem ist, dass eben leicht da ein Gegeneinander konstruiert wird oder auch wahrgenommen wird. Auch von ostdeutschen strukturschwachen Gebieten versus westdeutschen Strukturen. Kann beiden geholfen werden? Können die ihre Interessen sozusagen über die Ost-West-Grenze hinweg bündeln und gemeinsam ihre Interessen zur Geltung bringen, die ja letztendlich ähnlich sind? Nämlich stärkere Aufbauhilfen von Seiten der Bundesebene zur Strukturentwicklung. Und dass Laschet dort nicht als einseitiger Vertreter eben nordrhein-westfälischer Interessen, sondern von allen Gebieten, die von solchem Strukturwandel verschärft betroffen sind, wahrgenommen wird, das muss sein Ziel sein.
Ja. Aber am Ende wird es ja nicht nur um die Unterstützung der Landesverbände gehen, sondern vor allem auch um Wählerstimmen. In Sachsen-Anhalt steht Anfang Juni eine Landtagswahl an. Im September dann, also am Tag der Bundestagswahl, wird in Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen und auch in Berlin gewählt. Da ist der Bundesvorsitzende ja entscheidend für die Wahlkämpfer vor Ort. Ist da Laschet der richtige Mann?
Bisher hatte das Image des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten eben dessen, der deren Interessen interpretiert und nicht unsere, der für Merkels Flüchtlingspolitik eintritt und nicht für die kritischere Sicht, die in den Ostlandesverbänden sehr viel stärker verbreitet ist, die sich ja auch in der Auseinandersetzung mit einer sehr viel stärkeren AfD befindet. Also das sind erhebliche Schwierigkeiten, die er überwinden muss. Und das kann er nur tun, wenn er versucht, stärker an die Interessen und Lebenswirklichkeiten der Menschen in Ostdeutschland heranzukommen und mit einer gewissen Authentizität auch sich als Sachwalter von deren Interessen darstellen kann. Dabei können eben Ministerpräsidenten wie Kretschmer in Sachsen, mit denen zusammen er ja durchaus den Kohleausstieg verhandelt hat, die können ihm dabei helfen. Und ich denke, das gilt zum gewissen Grad auch für Haseloff. In Thüringen weniger. In Thüringen ist das schwieriger, weil Thüringen an diesen ganzen Kohleausstiegsgeschichten relativ wenig beteiligt war und auch wenig von diesen Hilfen profitiert. Und hinzu kommt natürlich, dass in Thüringen die Situation besonders schwierig ist, dadurch, dass das ja schon die zweite Wahl innerhalb von kürzerer Zeit ist und die Profilierung für die CDU insgesamt sehr schwierig ist. Ich fürchte, da wird Laschet ihr nicht allzu sehr bei helfen können.
Wenn man jetzt mal auf die AfD schaut, da gilt der konservative Merz ja als derjenige, der die besseren Chancen gehabt hätte, die an die AfD verlorenen Wähler zurückzugewinnen. Wie muss Laschet sich da aufstellen?
Also was Merz betrifft, so wird man das ja jetzt, da es nicht geworden ist, nie überprüfen können, ob dieser Anspruch realistisch gewesen wäre. Ich habe das nie geglaubt, denn auch ein Friedrich Merz, wenn er dann tatsächlich Bundesvorsitzender der CDU geworden wäre und möglicherweise sogar Bundeskanzler, hätte ja auch in Koalitionskonstellationen regieren müssen, die diesem Diskurs von der Leitkultur und so nicht entsprochen hätten. Also insofern wäre er auch mehr ein Ankündigungspolitiker als ein Umsetzungspolitiker geworden, was vielleicht kurzfristig ein bisschen hätte helfen können, aber nicht langfristig. Bei Laschet ist es genau umgekehrt, der liegt hier auf der Linie Merkels und wird versuchen müssen, wirklich zu überzeugen. Und zwar von der Politik, wie sie bisher auch betrieben wird. Und das ist in Ostdeutschland nicht einfach, weil es hier viele Kritiker gibt. Und das ist ja auch der Grund, warum die AfD hier so stark ist.
Laschet hat ja anders als Parteikollegen und andere Spitzenpolitiker keine klaren Worte gefunden, als Kreml-Kritiker Nawalny nach seiner Rückkehr in Russland festgenommen und im Schnellverfahren abgeurteilt wurde. Und auch schon den Stopp der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hat er ja abgelehnt. Der steht ja jetzt gerade wieder im Raum. Wie kommt das bei der Ost-CDU an?
Das ist tatsächlich etwas, was ihm in Ostdeutschland eher helfen würde. Die Person Putins ist hier in Ostdeutschland durchaus nicht völlig unpopulär. Also gerade unter den Wählersegmenten, die von der CDU zur AfD gewechselt haben, da kommt so dieser Typus starker Mann und Problemlöser von oben sozusagen, der kommt da ganz gut an. Wobei die Frage ist, wie stark man dieses Thema herausstellen kann. Also auch Laschet wird ja nicht am Ende als Putin-Versteher und Putin-Freund sozusagen sich profilieren wollen. Das würde ihm wiederum in andererlei Hinsicht auf außenpolitischer Ebene eher schaden. Ja.
Haben Sie denn jetzt so einen Tipp für Herrn Laschet, die Drei-Punkte-Regel, auf was man achten müsste im Osten?
Nicht wirklich. Also diese Parallelität der Interessen, die beim Kohleausstieg deutlich geworden ist, die weiterzuentwickeln und deutlich zu machen, dass es gemeinsame Interessen von strukturschwachen, abgehängten Gebieten in Ostdeutschland und Westdeutschland gibt und dass er in der Lage ist, sowohl die westdeutschen als auch die ostdeutschen strukturschwachen Gebiete zu vertreten und deren Interessen auf Bundesebene zur Geltung zu bringen. Ich glaube, das ist das Einzige, wo er von seinem Herkommen als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident hier im Osten punkten kann.
Der Politikwissenschaftler Thorsten Oppeland von der Universität in Jena. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. eine Stiftung, die Klima- und Umweltschutz MV heißt. Wobei MV für Mecklenburg-Vorpommern steht. Klingt jetzt erst einmal gut und wichtig. Komisch aber, dass ausgerechnet Klima- und Umweltschutzverbände derzeit dagegen Sturm laufen. Nicht mehr als Greenwashing sei die, so ihre Kritik. Denn diese Stiftung will die SPD-geführte Landesregierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auch für die Fertigstellung der Gaspipeline Nord Stream 2 einsetzen. Dass die überhaupt mal fertig wird, darin besteht mittlerweile beträchtliche Zweifel. Nicht nur wegen des Streits darüber mit den USA, sondern auch wegen Russlands Umgang mit dem Oppositionspolitiker Nawalny. Wegen dem will das EU-Parlament jetzt einen Baustopp erreichen. Dabei ist der letzte gerade erst aufgehoben worden. Unsere Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann, über einen Plan, der nicht so ganz aufgehen könnte.
Mecklenburg-Vorpommern, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, leistet seit vielen Jahren einen großen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.
Das tun so wir beginnt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bei einer Landtagssondersitzung am 7. Januar einen minutenlangen Anlauf, um dann zum Kern ihres Anliegens zu kommen.
Mit der Stiftung Klima- und Umweltschutz wollen wir einen weiteren Beitrag leisten.
Wenig später stimmt eine große Mehrheit der Landtagsabgeordneten der beantragten Einrichtung dieser neuen landeseigenen Stiftung zu und gibt dafür einmalig 250.000 Euro aus Steuermitteln frei. Doch beim Fördern kann gleich geklotzt statt gekleckert werden, weil die Nord Stream 2 AG als Startkapital 20 Millionen Euro stiftet. Aus den künftigen Erlösen der gleichnamigen Erdgas-Ostsee-Pipeline, die an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern anlandet, sollen später weitere 40 Millionen hinzukommen. Laut der Schweriner Regierungschefin gedacht für Projekte zu Artenvielfalt und Gewässerschutz in MV, für Forschungsvorhaben zu Energiesicherheit und Speichertechnik, für Bildungsprogramme und Klimaschutzkampagnen.
Das ist gar nichts Ungewöhnliches. Auch beim Bau der ersten Ostsee-Pipeline ist mit Unterstützung der Betreiber der Pipeline sind zwei Stiftungen eingerichtet worden, die seitdem sehr erfolgreich Umweltprojekte auf der Ostsee und davor unterstützen. Im Übrigen mit ganz enger Zusammenarbeit mit Umweltverbänden wie dem WWF in Deutschland. Und ich bin sicher, dass es gelingt, für das Kuratorium Persönlichkeiten zu finden, auch gerade aus dem Umwelt- und Klimabereich, die dann gemeinsam als Team diese Stiftung voranbringen können.
Verlockend die Stiftungsmillionen der Nord Stream 2 AG und somit des vor allem dahinterstehenden russischen Staatskonzerns Gazprom, der schon die erste Nord Stream Pipeline baute und seit fast 10 Jahren betreibt. Doch keiner der großen Umwelt- und Naturschutzverbände will in der neuen Stiftung mitarbeiten. Theresa Krone von der Schweriner Fridays for Future Gruppe verließ sogar aus Protest den voriges Jahr von Manuela Schwesig initiierten Rat für Umwelt und Nachhaltigkeit.
Wir denken auch, dass es definitiv eine Mogelpackung ist. Die klimapolitische Glaubwürdigkeit der Landesregierung geht hier natürlich gen Null. Und das so kurz vor der Landtagswahl, das ist ziemlich enttäuschend.
Das Problem liegt in dem letzten der vielen aufgelisteten Stiftungszwecke. Er besagt, dass innerhalb der Stiftung für eine befristete Zeit ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eingerichtet werden kann, um die Fertigstellung der Erdgastrasse Nord Stream 2 zu unterstützen. Die Idee, normalerweise kauft die Nord Stream 2 AG Gazprom die für den Bau nötigen Spezialmaschinen und Materialien direkt bei privaten Unternehmen ein. Doch um diese Unternehmen aus der Schusslinie der angedrohten US-Sanktionen zu nehmen, soll die Landesstiftung als Zwischenkäufer fungieren. Eine Tarnorganisation unter dem Deckmantel des Klimaschutzes, die nur ein Unternehmen fördern solle und damit den Klimawandel befeuern werde, findet die Deutsche Umwelthilfe. Der klagefreudige Verein bezeichnet Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin gar als Putins Gaslobbyistin. Die erklärt im NDR-Regionalfernsehen.
Viel Kritik, die wir in den letzten Tagen hören und lesen konnten, war sehr unsachlich und haben mir gezeigt, dass es vielen Kritikern nur ein Dorn im Auge ist, weil die Pipeline aus Russland kommt. Ich bin fest davon überzeugt, käme die Pipeline aus skandinavischen Ländern, wäre die Kritik nur halb so laut.
Gut möglich, dass die SPD-Politikerin damit recht hat. Schließlich fallen skandinavische Länder weniger durch Menschenrechtsverletzungen auf als Russland. Wegen der Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny, hinter der viele Beobachter den russischen Staat vermuten, und nun auch wegen Nawalnys Verhaftung in Moskau, forderte der Vorsitzende des Auswärtigen Bundestagsausschusses Norbert Röttgen abermals das sofortige Aus von Nord Stream 2. Die grüne Bundestagsabgeordnete Claudia Müller aus Stralsund schließt sich dem CDU-Politiker an, betont aber einen weiteren Grund.
Das Projekt Nord Stream 2 zementiert unsere Nutzung von fossilen Rohstoffen über das Jahr 2050 hinaus. Denn so eine Pipeline braucht mindestens 30 Jahre, um sich zu amortisieren. Wir haben genug Gaskapazitäten auf dem Markt und wir behindern sozusagen die Klimawende und auch die Energiewende hier in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Projekt.
Unsinn, findet Thomas Krüger. Für den Schweriner SPD-Landtagsfraktionschef ist Nord Stream 2 energie- wie klimapolitisch noch die beste Lösung, um die Energiewende hinzubekommen, ohne die Strom- und Wärmeversorgung der Industrienation Deutschland zu gefährden.
Wenn wir die Atomkraftwerke abschalten, wir wollen sie abschalten. Wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten, wir wollen sie abschalten. Wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne scheint, brauchen wir, um die Grundlast auf den Netzen zu halten, brauchen wir Energie. Und dazu sind Erdgaskraftwerke noch in der Übergangszeit notwendig. Und dafür brauchen wir die Pipeline. Dafür braucht nicht nur Deutschland, sondern Europa auch dieses Gas. Deswegen stehen wir dazu.
Interessanterweise sei von den Grünen kaum ein kritisches Wort über das deutlich umwelt- und klimaschädlichere Fracking-Gas zu hören, das die USA alternativ unbedingt nach Europa verschiffen und hier verkaufen wollen. Dann doch lieber mehr russisches Gas von einem seit Jahrzehnten zuverlässigen Lieferanten, meint Krüger. Aber
damit wird natürlich CO2 emittiert und da wollen wir das durch Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, die beispielsweise die Stiftung machen kann, hier Dinge ausgeglichen werden.
Ob der kreative Kniff der Stiftungsgründung tatsächlich dazu führen wird, dass US-Sanktionen ins Leere laufen und somit die letzten 6% der Ostsee-Pipeline verlegt werden können, weiß in Schwerin niemand. Unklar auch, wie lange sich die neue Stiftung Klima- und Umweltschutz MV halten würde, falls Nord Stream 2 doch noch platzt.
Unsere Korrespondentin aus Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann, berichtete. Der Hummer gilt ja als ganz sensibles Krustentier. Deshalb lebt er am liebsten ganz allein und tief im Meer. Der Fang ist meist qualvoll für ihn und dann muss er sich auch noch bei lebendigem Leib kochen lassen. Kein Wunder also, dass der Deutsche Tierschutzbund dringend davon abrät, Hummer überhaupt zu essen. Hamburgs grüne Landeschefin Anna Gallina wird das ganz ähnlich sehen und isst sowieso lieber Nudeln. Trotzdem muss sie sich gerade für ein angebliches Hummeressen verantworten. Natürlich geht es, wie so oft im Leben, eigentlich um etwas ganz anderes. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder mit der ganzen Geschichte.
Luxushummeressen auf Kosten des Steuerzahlers. Die Bild fand diese Schlagzeile offenbar zu schön, um sie nicht zu drucken, auch wenn das vermeintliche Hummeressen schon 3 Jahre zurückliegt. Denn immerhin soll Hamburgs grüne Landeschefin und Justizsenatorin Anna Gallina den Hummer verspeist haben. Und zwar nach einer Rettungsmission für Geflüchtete im Mittelmeer. Sehr pikant, so viel Doppelmoral gehört natürlich angeprangert. Der Bildartikel erschien Anfang Dezember. Die Wellen im Hamburger Politikbetrieb schlugen hoch. Das Problem dabei, die schöne Bildschlagzeile enthält gleich mehrere Fehler. Die Geschichte beginnt im Sommer 2017. Anna Gallina postet ein Facebook-Video von Bord des Rettungsschiffs Sea Eye. ungeschminkt und müde nach einem aufreibenden Tag.
Ein ziemlich heftiger Tag. Zunächst haben wir uns um 3 Boote gekümmert, wo jeweils über 100 Menschen drin saßen. Die haben wir alle mit Schwimmwesten versorgt und dann haben wir kleine Kinder, Babys, deren Mütter und Väter zu uns an Bord geholt.
Nach dem Rettungseinsatz im Mittelmeer macht das Schiff auf Malta fest und Anna Gallina besucht mit ihren Mitstreitern ein Restaurant. Einige bestellen damals Hummer, sie selbst dagegen einen Teller Nudeln. Dominik Lorenzen, der Fraktionschef der Hamburger Grünen, kann über die immer neuen Schlagzeilen mit alten und längst ausgeräumten Hummervorwürfen nur den Kopf schütteln.
So eine Geschichtenerzählung zu machen, dass sie bei einem Essen teilgenommen hat, wo jemand in Malta einen Lobster bestellt hat, ist natürlich absolut hanebüchend, wenn man jetzt mal ganz ehrlich das ausdrückt. Ich war selber auf Malta rein privat vor ein paar Jahren und da gibt es ja eigentlich fast kein Restaurant, wo nicht Lobster auf der Karte steht.
Mittlerweile ist auch klar, die Rechnung für Nudeln und Hummer über 250 Euro wurde nicht aus Steuermitteln bezahlt, sondern von einem Rechtsanwalt aus Rheinland-Pfalz, dem CDU-Mitglied Sebastian Frings-Ness. Die Hamburger CDU, die vermeintliche grüne Doppelmoral bisher gegeißelt hat, kritisiert nun nicht mehr die Hummernummer. Trotzdem bleibt Anna Gallina in der Kritik. Nicht wegen ihrer Agenda, wegen ihrer Bemühungen, Frauen besser vor Gewalttaten zu schützen oder die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu stärken. Stattdessen geht es um ihre Qualifikation. Mit ihrem Politologiestudium sei Anna Gallina die falsche Besetzung für das Justizressort, sagt Dennis Thering, Fraktionschef der CDU in der hamburgischen Bürgerschaft.
Die fehlende Qualifikation, das hören wir auch immer wieder, auch aus dem gesamten Justizapparat, das ist schon eine schwere Bürde, gerade für eine Justizsenatorin.
Konkrete Belege für diesen pauschalen Vorwurf gibt es nicht. Der Hamburger Politikwissenschaftler Kai-Uwe Schnapp hält diese Kritik denn auch für abwegig, auch wenn es in Hamburg die Tradition gäbe, das Justizressort an Menschen mit Jurastudium zu vergeben.
Wenn man sich das breiter anguckt, auch im internationalen Vergleich, dann wird man feststellen, dass ganz häufig die politischen Chefs von Ministerien nicht unbedingt in dem Fach ausgebildet sind, für das sie da Führungsverantwortung übernehmen, was auch völlig okay ist.
Auch Hamburgs Sozialsenatorin hätte keine Ausbildung als Sozialarbeiterin oder Pflegekraft. Der Verkehrssenator hat kein Studium der Verkehrswissenschaften in der Tasche. Einen Vorwurf gibt es aber doch, der Anna Gallina tatsächlich in Bedrängnis bringt. Ihre Rolle in der Spendenaffäre ihres einstigen Lebenspartners Michael Osterburg. Gegen ihn ermittelt die Hamburger Staatsanwaltschaft wegen Spesenbetrugs. Jahrelang soll Osterburg als grüner Fraktionschef im Bezirk Mitte auch private Restaurantquittungen abgerechnet haben. Und davon habe auch Anna Gallina als seine einstige Lebensgefährtin profitiert, kritisiert Dennis Thering von der CDU.
Dass man da als Lebensgefährte nicht mal hellhörig wird und mal fragt, sag mal, wie machst du das denn alles und was willst du mit den ganzen Bewertungsbelegen, wirft auch weitere Fragen auf. Und auch dazu hat Frau Gallina sich noch nicht geäußert. Das mag dem Verfahren geschuldet sein.
Denn im Ermittlungsverfahren soll sie noch als Zeugin gehört werden. Und genau deshalb lehnt Hamburgs Justizsenatorin Interviews zu dem Thema kategorisch ab. Selbst die Hamburger Grünen wünschen sich, dass Anna Gallina endlich klar und öffentlich Stellung bezieht. Aber alle Verantwortlichen in der Justizbehörde raten ihr mit Blick auf das laufende Verfahren, genau das auf jeden Fall sein zu lassen. Dominik Lorenzen, der grüne Fraktionschef.
Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass das gerade eine schwierige Gesamtlage ist und dass es für uns natürlich sehr hilfreich wäre, wenn erstmal diese Ermittlungen auch tatsächlich abgeschlossen wären. Fakt ist, Anna Gallina ist Zeugin in diesem Verfahren, nicht Beschuldigte. Und das muss man, glaube ich, auch immer wieder betonen, dass das auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht durcheinandergebracht wird.
Die Forderung der Hamburger CDU, das Senatorinnenamt so lange ruhen zu lassen, bis das Verfahren gegen ihren Ex abgeschlossen ist, hält Dominik Lorenzen für überzogen. Der Hamburger Politikprofessor Kai-Uwe Schnapp sieht es anders.
Möglicherweise wäre es tatsächlich politisch klug, für diese Zeit das Amt vertreten zu lassen, aber ich glaube nicht, dass es dafür eine im engeren Sinne Notwendigkeit gibt.
Die Hamburger Staatsanwaltschaft macht keine Angaben dazu, wie lange sich die Ermittlungen gegen Michael Osterburg noch hinziehen und wann das gesamte Verfahren abgeschlossen sein könnte. Bis es soweit ist, wird Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina wohl weiter eisern schweigen. Und das Raunen über die Justizsenatorin wird weitergehen.
Axel Schröder berichtete. Tafeln gibt es in Deutschland, die mit schneller Soforthilfe die Kinder und Erwachsenen unterstützen, die mit jedem Cent rechnen müssen. Jeder von ihnen kann sich dort mit Lebensmitteln versorgen, die davor von ehrenamtlichen Mitarbeitern vor dem Wegwerfen oder Aussortieren in den Lädern gerettet wurden, aber eben noch einwandfrei sind. In der ersten Welle der Pandemie waren viele Tafeln geschlossen, anders als jetzt. Da sind 900 noch offen. Mit durchdachten Hygienekonzepten, weiß Anja Nils, die sich das ganze Mal im Berliner Stadtteil Neukölln angeschaut hat.
Guten Morgen, Moin, Mann. Mann.
Moin. Zwei Personen machen das, ne?
Kuchen gibt's heute nicht, wa?
Was?
Kuchen.
Noch kein Kuchen gekommen.
Ist gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Man kann den Wunsch äußern, man nimmt bis zufrieden, was man kriegt hier.
Durch ein Fenster im Hinterhof der evangelischen Kirchengemeinde Rixdorf bekommt Renate Lobeck zwei prall gefüllte Tüten. Seit mehreren Jahren holt die Rentnerin Lebensmittel bei der Tafel in Berlin-Neukölln. Lebensmittel, die in Berliner Supermärkten übrig geblieben sind. Heute gibt es Brot vom Vortag, Salat mit ein paar welken Blättern, ein Apfel hat eine kleine braune Stelle. In der anderen Tüte sind ein Päckchen Käse, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft, eine Steaksoße und Schokolade noch von Weihnachten.
Na, alles dabei. Und was für die Nerven. Vorher konnte man sich aussuchen eben bei Gemüse und Obst, was man haben möchte. Und jetzt ist man dann auch zufrieden, wenn man das so kriegt.
Denn seit Corona gibt es die Lebensmittel nur noch vorab verpackt durchs Fenster gereicht. Innerhalb des Gemeindezentrums wäre die Infektionsgefahr viel zu groß, sagen Monika Zöllner und Uschi Sachse, die als ehrenamtliche Helferinnen diese Ausgabestelle in Berlin betreuen.
Und so war viel Wimmel hier drin, das konnten wir jetzt nicht mehr. Wir können nur in dieser Form.
Nach dem Hygienekonzept geht es gar nicht. Dürfen wir gar nicht. Die dürfen wir nicht reinlassen. Ne?
Die ehrenamtlichen Helferinnen sind selbst schon weit über 70. Dass sie trotz Corona hier weitermachen, ist für Uschi Sachs selbstverständlich. Sie hat keine Angst.
Eigentlich achte ich immer darauf, dass die Masken aufgesetzt werden. Ich achte auch auf Abstand und wenn ihr einer keine Maske trägt, geht dann nach Hause.
Für den symbolischen Betrag von 1 Euro kann hier jeder, der Sozialleistungen bezieht oder nur eine kleine Rente hat, einmal in der Woche Lebensmittel abholen. Jeden Donnerstag kommen in Neukölln durchschnittlich 240 Menschen. 46 Lebensmittelausgabestellen der Tafel gibt es in Berlin, bis auf eine sind alle geöffnet. Aber bei allen bleiben viele ältere Stammkunden aus Angst vor dem Virus zurzeit weg, sagt Sabine Wehrt von der Berliner Tafel.
Weil sie halt auch das Risiko doch meiden wollen, aber ganz viele kommen natürlich auch, weil sie schon das Gefühl haben, genau diese Tüte Lebensmittel zu brauchen für ihr tägliches Leben.
So wie Elfi Lindemann, die 69-Jährige. Die ist schwerbehindert und in Rente. Seit fast 5 Jahren kommt sie regelmäßig hierher.
Das hilft mir. Das reicht immer eine ganze Woche. Ein Brot spreche ich mir dann ein,
holt mich wieder raus. Ach, das klappt schon. Ach, die Rente reicht auch hinten nicht nach vorne, Mensch. Man hat 30, 40 Jahre gearbeitet, wissen Sie, das muss man dafür mal betteln. Schön ist das nicht, aber will man machen.
Für Elfi Lindemann war der wöchentliche Abholtermin früher auch eine Gelegenheit für ein Schwätzchen. Und das sei für viele arme und einsame Menschen seit 10 Monaten der größte Verlust, meint Sabine Wehrt von der Berliner Tafel.
Es kann nicht mehr das übliche Gespräch mit den Kundinnen und Kunden stattfinden. Der Austausch, die Frage nach persönlichen Dingen, das ist natürlich auf sehr distanzierte Art und Weise jetzt nur noch möglich. Und das ist sehr schade.
Die Armut sei durch Corona größer geworden, meint Sabine Wehrt. Noch gäbe es hier nicht allzu viele neue bedürftige Kunden, aber das dürfte sich bald ändern.
Wir gehen absolut davon aus, und zwar in der ganzen Republik, dass die Tafeln insgesamt einen enormen Zulauf verzeichnen werden müssen.
In Sachsen-Anhalt hat sich der Zulauf bereits eingestellt, wie Sabine Werts Kollegin Renate Rank von der Stendaler Tafel im MDR erzählt.
Wir merken von Woche zu Woche, es werden mehr Leute. Es sind ja viele in Kurzarbeit, viele hatten einen Nebenjob, viele Rentner. Das ist alles hinfällig. Die sind putzen gegangen und dahin gegangen. Die Geschäfte sind zu. Die sind jetzt noch mehr darauf angewiesen. Also das ist ein krasser Ansturm jetzt.
Und mit der steigenden Nachfrage muss das Lebensmittelangebot erstmal Schritt halten, meint Jochen Brühl von Tafel Deutschland. Wie viele Lebensmittel in den Supermärkten übrig bleiben oder gespendet werden, schwankt stark von Tag zu Tag und ist auch in verschiedenen Regionen Deutschlands unterschiedlich. In Berlin-Neukölln gibt es im Durchschnitt genauso viel wie vor Corona. Das sei aber nicht überall so, meint Brühl.
Es gibt aber auch Tafeln, die einen deutlichen Rückgang haben, weil natürlich Menschen jetzt gerade nicht in der Kampagne essen oder sich nicht eben mittags irgendwo was holen, sondern das zu Hause machen. Also man isst mehr zu Hause im doppelten Sinne des Wortes.
Und weil mehr zu Hause gekocht wird, bleibe in den Supermärkten weniger übrig. Ihr Angebot erhalten die meisten Tafeln jedenfalls aufrecht. Von 950 Lebensmittelausgabestellen der Tafeln in Deutschland sind aktuell 900 geöffnet. Elfi Lindemann wird hier in Neukölln nächste Woche wiederkommen. Jetzt fährt sie mit ihrem elektrischen Rollstuhl erstmal nach Hause. Nur noch die dicken Essenstüten müssen irgendwo untergebracht werden.
Ja, das muss hinten angehangen werden.
Ja.
An die Lehne.
Ja, jetzt hat's geklappt.
Na also.
Man muss erst mal meckern, oder?
Ja, ja.
Anja Nehls über die Arbeit der Berliner Tafeln in Zeiten von Corona. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören im Netz unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion heute hatte Ann-Kathrin Jeske, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.